von den Arbeitern im Weinberg aus Matthäus Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch an jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und doch hast du sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Jesus sprach dieses Gleichnis zu seinen Jüngern, da diese Jesus nach ihrem Lohn fragten. Die Vorgeschichte dazu begann in der Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling. Da dieser reiche junge Mann, um die Gewissheit, das ewige Leben zu erlangen, seinen irdischen Reichtum nicht aufgeben wollte, welches Jesus von ihm forderte, erschraken die Jünger über die harte Antwort Jesu. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, waren seine Worte. Die Jünger fragten: Siehe, wir haben alles zurückgelassen, um dir nachzufolgen. Und Jesus bestätigte, dass sie alles zigfach zurückbekommen werden und das noch in diesem Leben, um ihrer Nachfolge willen. Nun ist das Evangelium ein reines Geschenk. Der Lohngedanke taucht aber hier auf und Jesus bestätigt das sogar. Aber er korrigiert auch gleich diese menschliche Vorstellung von einem gerechten Lohn und den angeblichen Anspruch darauf. Hierzu gebraucht er dieses Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, was Jesus darunter gemeint hat, insbesondere mit den Ersten und den Letzten. Bekannt ist die Beschreibung, dass der Weinbergsbesitzer Gott ist, der die Christen, nachdem sie ihm in ihrem Leben gedient haben, nun zu sich ins Himmelreich nimmt. Dabei ist der Mensch schon früh vielleicht als Kind Christ geworden, ein anderer findet erst im späteren Alter oder gar erst im Sterbebett noch den Frieden mit Gott. Das beschreibt damit die zu unterschiedlichen Zeiten ankommenden Arbeiter. Und der Lohn ist für jeden gleich: die Auferstehung zum ewigen Leben. Manche Christen können sich nun beschweren: Ich habe schon in meinen jungen Jahren mich in der Gemeinde eingesetzt, mich engagiert, ich bin Repressalien ausgesetzt gewesen, ich habe gesellschaftliche Nachteile durch meinen entschiedenen Glauben erlitten, war häufig Opfer von Spott und Häme. Andere haben nur wenig oder nichts für dich getan oder gar boshaft gelebt. Und du gibst ihnen den gleichen Lohn? Ist Gott denn ungerecht? So sagt ja der Weinbergsbesitzer zu den erbosten Arbeitern, die für ihren Lohn lange gearbeitet haben: Ist es nicht meine Sache, wenn ich gütig bin? Ihr habt den Lohn mit mir ausgehandelt und seid zufrieden gewesen. Sie bekamen einen zur damaligen Zeit gängigen Arbeitslohn. So hat Gott ebenso das Recht, mit unserem Lohn zu verfahren. Das Evangelium, die Botschaft des ewigen Lebens durch die Sündenvergebung Jesus Christus, der stellvertretend für die Verfehlungen der Menschheit am Kreuz starb, um jedem die Erlösung anzubieten. Dieses Angebot ist nicht bezahlbar. Es ist nicht zu berechnen. Es geht um Gnade und letztendlich um die Liebe Gottes, die nicht aufrechnet. Das Beispiel des verlorenen Sohnes, ein weiteres Gleichnis Jesus, Dietmar hatte schon angedeutet, zeigt das nämlich sehr deutlich. Ein Vater hat zwei Söhne und der eine Sohn möchte sein Erbe schon vorzeitig ausbezahlt bekommen. Der Vater tut es und der Sohn zieht von zu Hause aus, lässt es krachen mit seinem Erbe. Das Geld ist bald verjubelt, die in Anführungsstrichen Freunde sind auch weg. Eine Hungersnot bricht noch in dem Land aus, in dem er sich befindet. Mittellos, allein und verzweifelt begibt sich der Sohn auf den Weg zurück nach seinem Vater. Mit der stillen Hoffnung, wenigstens als einer seiner Arbeiter angenommen zu werden. Doch der Vater, als er ihn sieht, rennt voller Glück zu ihm hin und lässt seinen heruntergekommenen Sohn neu einkleiden, gibt ihm einen Ring und bereitet ein Fest. Er nimmt ihn als Sohn wieder an. Der ältere Sohn möchte an diesem Fest gar nicht teilnehmen. Er ist so wütend auf seinen Bruder. Dieser war für ihn ein Nichtsnutz, der das Erbe des Vaters verschleudert hat. Er rechnet und vergleicht. Ich habe all die Jahre hier für dich gearbeitet und ich bekam nie einen Ziegenbock, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Und der Vater entgegnete: Siehe, du warst immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. War der Vater wirklich so streng, dass er dem Sohn nichts gegönnt hat? Offenbar konnte er doch Wohlstand genießen in seiner Gegenwart. Der Vater beschäftigte Arbeiter, er hatte einen größeren Besitz. Hat denn der Sohn überhaupt ihn jemals nach einem Ziegenbock gefragt? Ich kenne Menschen, die beschweren sich auf einmal darüber, dass man ihnen in bestimmten Situationen nicht die Aufmerksamkeit geboten hat, die sie sich gewünscht hätten. Das kommt manchmal erst nach Jahren und man fragt sich sofort, warum hat der Betreffende jene Empfindsamkeit nicht schon vorher geäußert? Die Freude des Vaters will jedenfalls auch den älteren Sohn erreichen. Ob er sich darauf eingelassen hat, hält die Erzählung offen. Die Geschichte wird auch überschrieben mit den zwei verlorenen Söhnen, denn auch hier bleibt der Sohn, der die Selbstgerechtigkeit in sich trägt, erstmal zurück. Als Folge, dass er seinem Bruder die erneute Aufnahme in der Familie nicht gönnt. Um auf die Arbeiter im Weinberg zurückzukommen. Auch jene, die zum Schluss kamen, würde wohl kaum ein Arbeitgeber einstellen wollen. Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Der Weinbergsbesitzer holt sich noch jene Arbeiter vom Markt, die übrig geblieben sind, beziehungsweise die keiner einstellen wollte. Auch hier der Vergleich mit Gott. Er kommt zu uns, er wählt uns aus. Es sind nicht unsere Kriterien, nach denen er auswählt. Er sucht uns. Die Arbeiter auf dem Markt trafen nicht die Initiative, die Arbeitgeber aufzusuchen. Sie trafen nur die Entscheidung, sich vom Weinbergsbesitzer einstellen zu lassen. Es fällt auf, dass Jesus häufig mit seinen Worten gegenüber den üblichen Glaubens- und Verhaltensvorstellungen, die ja durch die alttestamentlichen Gesetze zu jener Zeit bestimmt wurden, einen gegensätzlichen Part einnimmt. Er provoziert. Er stellt die Gnade dem Gesetz, das Leistung und Gehorsam fordert, gegenüber. Davon handeln die vielen Gleichnisse Jesu. Der Vergleich des Pharisäers im Tempel, der vor Gott seine Frömmigkeit gegenüber dem ebenfalls anwesenden und für ihn verkommenden Zöllner herausstellt, während der Zöllner aber voller Buße vor Gott tritt und dessen Gebet angenommen wird, aber das Gebet des Pharisäers nicht. Jesus macht klar, Gott stellt sich immer auf die Seite der Demütigen, dem Hochmütigen widersteht er. Ebenso verdeutlicht, dass jene Begebenheit, bei der Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen worden war. In jener Stadt war auch eine Frau, die wegen ihres sündigen Lebenswandels bekannt war. Sie vernahm, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Tisch saß, ging hin, brachte Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit Haaren zu trocknen, küsste sie und salbte sie mit Salböl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, dachte aber, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, welch sündige Frau ihn anrührt. Daraufhin antwortete Jesus ihm auch mit einem Gleichnis. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon, der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, antwortete und sprach: Ich denke, dem, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Man erkennt an diesem Beispiel, dass Gott die Liebe und Dankbarkeit, also die Liebe und Dankbarkeit, das sind für Gott das wesentliche Qualitätsmerkmal. Und nicht das straffe Einhalten von Gesetzen, mit dem ich mich vor Gott zu rechtfertigen versuche. Denn wir können Gottes Gebote nicht in dieser Vollkommenheit erfüllen, wie es Jesus getan hat. Wie lange kenne ich schon diesen Vers? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und ehrlich gesagt, ich habe ihn nie zu dieser Erzählung von den Arbeitern im Weinberg richtig zuordnen können. Weil ich nicht verstand, welcher Grund denn dazu geführt hat, dass die, die schon den ganzen Tag gearbeitet haben, als Letztes drankommen, wo doch der Weinbergsbesitzer dies ja schon vorher so bestimmt hat. Was ist denn da ihr Anteil daran? Und die Geschichte des verlorenen Sohnes hat mir geholfen, den Zusammenhang zu verstehen. Es gibt in Wirklichkeit in diesen Gleichnissen keine Ungerechtigkeit. Sie entsteht durch die Einstellung, wie bei dem verlorenen Sohn, des älteren Bruders gegenüber seinem Jüngeren, dem er ja vorwirft, das Erbe des Vaters mit Huren durchgebracht zu haben. Ebenso die Einstellung der Arbeiter, die murrten gegen die, die nur wenig arbeiten und den gleichen Lohn bekamen. Gottes Einstellung ist Güte und Gnade. Hätten sie es den anderen gegönnt, da sie ja aber erst mit ihrem Lohn zufrieden waren, hätten sie sich den Ärger nicht aufladen müssen. Der ältere Sohn hätte sich auch mitfreuen können über seinen jüngeren Bruder, dass er Einsicht über seinen falschen Weg gewann. Es gibt keine Ersten und Letzten, die Gott bestimmt, sondern wir machen es uns selbst. Durch unsere Vergleiche, durch unser Urteil über andere, dann setzen wir uns zurück. Dann sind die anderen auch die Bessergestellten, die Bevorzugten, die Schöneren, die Intelligenteren oder die Stärkeren. Und genau das Gegenteil sollten wir tun, nämlich sich über das Gute, das dem anderen widerfährt, über die Gaben, die sie erhalten haben, freuen. Die Gefahr der Gesetzlichkeit, die bei der theologischen Gruppierung der Pharisäer herausstechend war, ist die Selbstgerechtigkeit, sich über die anderen zu stellen. Jesus hat das Verhalten immer wieder kritisiert. Der Lohn bei Gott ist Gnade. Niemand kann sich darauf etwas einbilden. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Es ist Gottes Zusage und damit auch viel besser. Die Welt fördert oft dieses Verhalten des Vergleichens und des Richtens. Der Konkurrenzkampf unter den Kollegen soll ja angeblich eine positive Wirkung auf den Erfolg einer Firma haben. Die Gier nach Erfolg, der Neid und die Missgunst gegenüber den anderen als karrierefördernd, als Antrieb für Wohlstand und Weiterentwicklung? Rätselhaft. Die Reklame, die uns sagt, die Freiheit nehme ich mir, für mich das Beste. Man gibt sich wichtig. Man braucht einen sozialen Status, um anerkannt zu sein. Man predigt Egoismus und Individualismus. Aber Jesus predigt genau das Gegenteil. Er predigt Demut. Was die Welt gibt, die Jesus nicht kennt, ist ein oberflächliches Gefühl von Glück, das es zu erhaschen gilt, welches man durch Erfolg, Anerkennung und Wohlstand gewinnen kann. Es ist das vergehende Leben, was sie nur kennt, welches möglichst auszukosten gilt. Doch dann begleitet einen immer die Angst, zu kurz zu kommen. Und dann wird genau geschaut, verglichen, abgemessen, abgewogen und geprüft, ob ich denn auch nicht zu kurz komme. In einem ständigen, ruhelosen Kampf um Recht und Anerkennung. Jesus dreht die Verhältnisse um. Er bietet das ewige Leben. Man wird angenommen als Gottes Kind. Die Seele kommt zur Ruhe. Sie eifert nicht mehr nach all den vergänglichen Dingen. Aus groß wird klein und klein wird groß. Schwach ist stark und stark ist schwach. Es setzt einen Gegenpol gegen die Machtverhältnisse in dieser Welt, die durch den Verführer Satan durcheinander geraten sind. Denn ihm gelingt es, viele schlechte Eigenschaften, die dem Gewissen widersprechen, salonfähig zu machen. Vor einigen Jahren, schon etwas länger her, sah ich eine Dokumentation, in der das Verhalten von Kindern getestet wurde. Darunter gab es Spiele, bei denen man Kindern einen unterschwelligen Anreiz zum Betrügen gegeben hat. Das Fazit der Psychologen: Die Kinder, die betrogen hatten, wurden gelobt. Sie beurteilten ihr Verhalten als intelligenter als das Verhalten der Kinder, die ehrlich waren. Um zu betrügen, braucht man mehr Gedächtnisleistung. Man muss sich gut merken, was man zum Beispiel gesagt hat, weil es ja nicht der Wirklichkeit entspricht. Und all die Hinweise, die das Falsche entlarven könnten, müssen ja dann wieder mit weiteren erdachten Geschichten widersprochen werden. Das verlangt eine beachtliche Leistung des Gehirns, denn man muss ja sich den ganzen Lügenkomplex merken können. Ich dachte mir, ich höre nicht richtig. Was sagt die Bibel dazu? Ich lese aus Jesaja Kapitel 5, Vers 20 bis 21. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Ich füge hier dazwischen selbstständig ein, die Betrug intelligent nennen und Ehrlichkeit Dummheit. Ich mache weiter mit dem Bibeltext. Wehe denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Was dann passiert, steht in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer List. Also ich habe den starken Eindruck, dass einige Maßnahmen unserer regierenden Elite von dieser Torheit geprägt sind, weil sie Gott nicht kennen und seine Gebote verwerfen. Das ist nicht böse von mir gemeint, sondern es ist ein Aufruf für die Regierenden zu beten, dass ihre Politik sich nicht in unseligen Ideologien verzettelt, sondern sich göttliche Weisheit zu eigen macht. In solch einem Amt unbedingt notwendig. Zum Schluss. Wir finden zurück, wenn wir Gottes Liebe in unser Herz wirken lassen. Er lädt ein, und jeder, der sich noch nicht entschieden hat, der sollte dies tun. Es gibt kein zu früh und kein zu spät. Sein Angebot gilt immer jetzt. Jesus gibt, was die Welt nicht geben kann. Er sucht Menschen, die sich nach Frieden in ihrem Herzen sehnen, egal welche Schuld auch dazwischen stehen möge. Er vergibt die schlimmsten Sünden. Er wird nicht richten den, der zu ihm kommt. Er wird niemanden mit anderen vergleichen. Er freut sich mitsamt dem Himmel über jeden, der seine Verlorenheit in dieser Welt erkennt und zu ihm kommt. Ich lade jeden ein, der sich das für sich noch nicht festgemacht hat, ihn in seinem Herzen aufzunehmen. Man drückt diesen Wunsch durch ein Gebet aus und ich werde es nachher mit demjenigen, der sich dafür entschieden hat, es auch mitsprechen, vorsprechen und Sie können es dann nachsprechen. Das können wir nach dem Gottesdienst tun, ich stehe dafür bereit. Ich danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind und dass Sie es mitnehmen mögen, was ich Ihnen heute gepredigt habe. Ich danke, dass ich das hier darf. Ich bin kein vollamtlicher Prediger. Ich bin seit ca. 25 Jahren fast in der Gemeinde. Ich mache es selbst sehr gerne und ich bin dankbar dafür, dass ich das darf. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus ist es, der uns rettet. Der Geist Gottes, der uns die Erkenntnis, die Weisheit gibt und uns leitet, wie wir vor ihm leben sollen. Die Liebe des Vaters, die uns nie verlässt, seine Güte soll uns jeden Tag begleiten. Sie ist unergründlich, tief, ewig, wunderbar. Amen.